Herzlich willkommen bei Wer hat den Gürtel in der Juni 2021 Edition. Mein Name ist Christian Alt. Ihr hört hier diesen Podcast entweder auf dem Feed von Last Game Standing oder auf dem Feed von Insert Moin. Und natürlich, wenn ich sage Insert Moin, darf er natürlich nicht fehlen und er ist natürlich Manuel Fritsch. Hallo.
Schönen guten Morgen auch an euch beiden, ihr beiden Christians.
Hi. Genau. Und der andere Christian ist nämlich auch dabei, der Christian Schiffer.
Einen wunderschönen guten Tag.
Und es ist ein Monat gewesen, ich weiß nicht, wie es euch geht, mit einer massiven Hitzewelle, der war kaum erträglich. Dann hat es wieder eine Woche nur geblitzt und gewittert. Also ein ganz, ganz heißer Sommer. Aber man muss sagen, wir haben einigermaßen viel gespielt dafür, dass es so draußen so gutes Wetter war. Sollte uns zu denken geben. Kurz zur Übersicht. Letzten Monat ist angetreten Biomutant, Subnautica, Resident Evil, Iron Harvest, Operation Eagle. Ich war nicht dabei, aber mit mir hätte auch keins dieser Spiele gewonnen. Wer gewonnen hat, ist nämlich It Takes Two.
Ja, aber sehr knapp. Sehr knapp. Also man muss wirklich sagen,
4 Stimmen.
Ja, It Takes 4%.
Ja, aber insgesamt
und 4 Stimmen. Ja, hast recht, genau. Man muss dazu sagen, ich glaube, es ist jetzt der vierte Titel von It Takes Two, oder? Kann das sein?
Nee, ich glaube, der dritte.
Oder der dritte? Also die dritte Verteidigung oder der vierte Titel? Also wurscht. Auf jeden Fall hat sich Take Two noch nie so schwer getan. Man merkt schon so langsam, wie die Muskeln schwach werden, ja. Und It Takes Two quasi alles aufbieten muss, um sich hier im Ring zu halten. Resident Evil mit 24% hätte es fast geschafft und Subnautica Below Zero mit 19%. Also auch das ein sehr, sehr gutes Ergebnis. Und was soll man sagen? Also It Takes Two gewaltig hier unter Druck, aber hat es nochmal geschafft, steht jetzt erneut hier im Ring gegen die neuen Herausforderer aus diesem Monat. Und ich glaube, diesen Monat, da wird es noch enger werden, wäre meine Prognose. Es war
das, glaube ich, auch.
Genau. Also das wird sehr, sehr spannend. Also gucken wir mal, was passiert.
Ja, der dritte Titel im März ist es ja erschienen, hat es dann gegen Hitman gewonnen, März, April, Mai und tritt jetzt zum vierten Mal sozusagen an im Juni.
Und es könnte dann historisch werden, ne? Weil dann würde es, glaube ich, an Gürtelzahl auf Platz 2 rücken. Disco Elysium, glaube ich, hatte 5 Gürtel. Ich muss nochmal in die Statistik nachschauen. Also es wäre dann auf jeden Fall der zweit erfolgreichste Gürtelträger der Gürtelgeschichte. Und das ist schon etwas Besonderes.
Und ich gönn's dem Spiel total, weil als es rauskam, ich auch gesagt habe, das wird garantiert in meiner Top 5 oder so am Jahresende landen, weil es mir einfach so gut gefallen hat. Aber diesen Monat ist auch ein Titel dabei, wo ich das genau das Gleiche sagen würde. Deswegen bin ich mal gespannt, ob der den Titel sich wegschnappt von It Takes Two, diese zwei Konkurrenten. Bei euch weiß ich nicht, ob ihr den Titel auch im Visier habt. Da bin ich gespannt.
Ja, wahrscheinlich Dungeons and Dragons Dark Alliance, oder?
Sehr schön. Gut, aber fangen wir mal an, oder? Mit den Herausforderern. Oder gibt es noch irgendwelche Hausdurchsagen, die wir machen müssen?
Nö.
Also Necromunda Hired Gun habe ich diesen Monat intensiv gespielt. Da bin ich so ein bisschen wie die Jungfrau zum Kind gekommen. Ich hatte das so ein bisschen mal gesehen, so ein Trailer, und dachte mir, kann man vielleicht mal spielen. So ein Indie-Shooter, so ein Double-A-Shooter, der im Necromunda-Universum spielt. Das ist vom Tabletop, also von Warhammer im Warhammer-Universum. Und wenn man schon sagt, ein neuer Shooter im Warhammer-Universum, da schellen bei manchen, glaube ich, schon die Alarmglocken, weil die meistens eher so halbgar gut sind. Ja. Oder um nicht zu sagen, vielleicht eher Grütze. Necromunda Hired Gun ist tatsächlich gar nicht so schlecht. Ist ein guter Shooter geworden und orientiert sich so ein bisschen an Doom Eternal, falls ihr das gespielt habt. Also so ein schneller Shooter, bei dem man Wallruns macht, bei dem man irgendwie durch den Gegner durchslidet, sich umdreht und irgendwie möglichst schnelle Kombo-Ketten hinlegt. Macht tatsächlich sehr viel Spaß, hat so eine sehr dreckige, düstere Atmosphäre, weil dieses Necromunda, dieser Planet, der ist so, so Mad Max im Weltraum, so kann man es eigentlich sagen. Ja, also so riesige Industriehallen, durch die man dann rennt und dann kloppt man irgendwie Leute um, die halt so aussehen, als wären sie aus einem Mad Max-Film gestolpert. Ganz witzig, ganz unterhaltsam, wenn man irgendwie mal eine schnelle Shooter-Kost für zwischendurch möchte. dann kann man da mal reinschauen. Aber wenn man es nicht gespielt hat, hat man auch nicht sehr viel verpasst. Sehr verbuggt gewesen am Anfang, aber solide.
Ist es denn gewalttätig?
Ja, sehr. Blut spritzt und Gedärme fliegen in der Gegend rum. Passt sehr gut zum Setting tatsächlich auch, ja. Nimmt sich leider nur sehr viel zu ernst. Also ist nicht so locker wie jetzt ein Doom Eternal zum Beispiel. So von der Unterhaltungswert.
Jetzt muss ich aber fragen, du meinst, es ist ein guter Shooter und ich habe jetzt nur mal hier Open Critic aufgemacht. Da steht es bei 59 von 100 und alle sagen, es wäre echt ein miserabler Shooter.
So. Bist du beim richtigen Necromunda? Da gibt es verschiedene. Also Hired Gun.
Ja. Also zum Beispiel schreibt PC Gamer wonky Shooting, superfluous Mechanics and Bugs. Ich will eigentlich nur fragen, jetzt nicht, damit du dich verteidigen musst. Kann es damit zu tun haben, dass sie inzwischen viel da auch gepatcht haben? Ist da jetzt viel passiert in den letzten Wochen seit Release? Oder sehen die das falsch?
Da ist ein bisschen was passiert. Ich fand die Stärken, die das Spiel hat. Also ich habe ihm eine 70 gegeben.
Ja, und das hat bei Steam hat es 7 von 10.
Ja. Und ich finde, es ist so ein 70er-Titel, wie Christian Schiffer sagen würde. Man kann ihn auch richtig scheiße finden, aber ich finde, es wird dem Spiel nicht ganz gerecht. Also man kann da durchaus Spaß mit haben. Es ist ein sehr kleines Studio, das hat ja jetzt mit der Wertung nichts zu tun, aber was die da auf die Beine gestellt haben, ist zumindest ansehnlich. Ich finde, es hat halt so ein paar Bedienschwächen. Also das Ausrüstungsmenü ist eine Katastrophe und was manchen Leuten ja total wichtig ist, was so dieser Wiederspielwert angeht. Ja, also das versucht halt so einen Wiederspielwert zu erzeugen, den gibt's aber im Endeffekt nicht. Du spielst dich da in 6, 7, 8 Stunden durch und dann kannst du es eigentlich zur Seite legen. Und das wird ja in manchen Reviews auch immer sehr stark kritisiert. Ich persönlich fand das völlig in Ordnung, weil die einzelnen Set-Pieces sind irgendwie interessant und cool. Wenn ich da durch bin, dann kann ich das halt auch weglegen. Weißt du, bin ich jetzt keiner, der Groll schiebt und den jede Stunde quasi so aufrechnet, die da drin steckt.
Okay, das kann ich alles sehr verstehen. Das klingt wie so ein Spiel, wenn das im Game Pass wäre, kann man da mal so einem Samstag mal wegspielen und dann ist auch wieder gut.
Ganz genau. Wird aber nicht Titelkonkurrenz sein, definitiv nicht.
Ja, aber vielleicht das nächste, Backbone, das sieht zumindest interessant aus. Also Backbone ist ein, Achtung, jetzt kommt die Beschreibung des vom Hersteller, Beautiful Dystopian Noir Adventure Game. So ein 2D Side Scroller Adventure.
Oh Gott, Pixel-Look. Ja.
Genau.
Ich bin noch nicht sehr weit. Also ich habe es jetzt nur mal angespielt für den Cast, weil ich mal sehen wollte, wie das so daher ist. Ich kann jetzt noch nicht viel zu der Story sagen, die soll wohl ganz gut sein. Man spielt so einen Detektiv, der ein Raccoon ist in so einer Noir-Welt. Und die Pixeloptik ist wirklich schön. Also ich bin dann da so langmarschiert, alles natürlich verregnet, wie man das halt so kennt von Noir-Geschichten. Da kommt eine Frau, die ihren Mann, das waren glaube ich Hasen oder so.
Ist das eine Femme Fatale, die da kommt?
Ja, genau. Der Unzug,
raucht die?
Die raucht natürlich. Das sind alle Klischees, werden bedient von so einem Noir. Und dann geht man los und dann muss man, man wird dann mit Rassismus quasi konfrontiert, weil der Türsteher keine Raccoons mag. Und dann geht man irgendwie zum Drogendealer, der so ein Fuchs ist. Also es spielt halt sehr viel mit diesen tierischen.
Das ist ja wie Zootopia, nur in düster.
Genau, oder? Ja, ganz genau. Ja. Und die Pixeloptik hat mich angemacht. Ich bin halt jetzt echt kein so Point-and-Click-Adventure-Fan mehr, aber es wirkte nicht so verkrampft wie jetzt so Point-and-Click-Geschichten, sondern es ist eher Story-basiert. Deswegen werde ich das, glaube ich, weiterspielen. Ist im PC im Game Pass momentan. Also wenn man da mal reinschauen will, kann man sich das da anschauen. Ja. Die Version gibt's noch nicht. Ja. Aber sag mal, Chivalry 2 hätte ich jetzt erwartet, dass ihr das gespielt hättet. Das kam auch diesen Monat raus. Das klingt voll nach euch beiden.
Warum?
Rittergemetzel. Nee,
Schiffer.
Das klingt nach Schiffer. Nee. Also das ist doch Multiplayer.
Ja, das ist natürlich das, wo ich dann dachte, okay, dann spielt das nicht. Aber es hat einen kurzen Namen, es hat Ritter und es hat
Blut. Und das ist auch nicht dumm, ehrlich gesagt. Also es ist ja irgendwie, da musst du ja richtig lernen, dein Schwert zu führen und so.
Naja, okay.
Das ist wahrscheinlich ein Spiel, das würde Dom wahrscheinlich ganz gut gefallen, oder? Der mag doch so Ritter und so.
Ja, ich finde ja Ritter auch geil, aber ich mag halt nicht so eine Multiplayer-Schwertkampfsimulation. Ja. Ich will ja einfach nur am Eichentisch in der Taverne sitzen und als Waldläufer Diebe anheuern. Weißt du, das ist meine Welt. Und ich will das nicht so kompliziert haben. Mich hat das schon bei Dings ein bisschen genervt, bei Kingdom Come Deliverance. Dass man das da so üben musste und da in irgendwas gut werden musste und so. Also wenn ich das will, dann spiele ich halt irgendeine Dark Souls-Scheiße, aber ja. Aber deswegen, ich meine, das hat ja auch keine Story und so, oder?
Nee.
Das ist ja nur so, Ja, es ist halt Battlefield als Mittelalter.
Ja. Genau, es ist einfach Mittelalter-Multiplayer.
Ja, also da lieber wirklich irgendwie eine schöne Partie Mount & Blade oder so, Mount & Blade.
Ja. Na gut, aber hat keine so schlechten Kritiken bekommen, ist bei 82 Grad.
Ja, aber da war doch der Vorgänger auch ungefähr, oder? Bisschen schlechter, glaube ich. Aber ja.
Aber dann kommen wir zu eurem Highlight. Ich freue mich ja schon die ganzen letzten Wochen drauf, euch beide über We Are Football reden zu hören. Und bitte klärt mir auch die Frage, was jetzt tatsächlich mit Anstoß 22 ist. Das kommt nicht mehr, oder? Es bleibt alleine in der Konkurrenz. Es gibt kein direktes Duell, wie du letzten Monat versprochen hast, zwischen We Are Football und
ja, Anstoß. Ja, das war eh totaler Bullshit. Ich hatte das halt bei der GameStar gelesen, dass das im Juni erscheinen soll. Und hatte da nicht tiefer recherchiert. Und es war eigentlich schon beim Aufnehmen unserer Sendung klar, dass das nicht im Juni kommt, weil es gab keine Updates und nichts. Also es ist halt sozusagen nur ein, ich hatte mich da auf die Aussage der GameStar verlassen.
Ja, aber das stand einfach noch so im Kalender, weil es nie jemand.
Ja, genau. Ja. Also ich will da auch der GameStar keinen Vorwurf machen, aber daher kam das halt. Und es ist in der Tat so, dass eigentlich dieses Anstoß 2022 ist ja beim Studio, das eine Crowdfunding-Aktion gemacht hat, die auch einigermaßen erfolgreich war. Und als Publisher ist dann ins Boot eingestiegen, die alle diese alten PC-Spiele publishen, wenn sie neu rauskommen. Wie heißen die nochmal?
Egal.
Keine Ahnung.
Egal, ja, also das der deutsche Publisher halt. Naja, wurscht. Auf jeden Fall. Die sind jetzt wieder ausgestiegen, weil es wohl kreative Differenzen gab. Ja. Und okay, alles, was man da so liest, liest sich so ein bisschen, ja, also merkwürdig. Und da in dieser Mitteilung war auch ein sehr schöner Satz. Ich glaube, das stand sowas wie professionell ausgetragene Differenzen und so. Das hat mir sehr gut gefallen. Und aber wohl auch irgendwie war so die Frage, wie man mit der Community umgeht. Also ich weiß nicht, ob das kommt und wann das kommt, aber sie haben aber auch ein Video gezeigt und so. Das hat mir eigentlich sogar ganz gut gefallen, was ich dort gesehen habe. Vielleicht habe ich mich aber auch ein bisschen zu sehr vom Knautschball blenden lassen.
Ja. Den sehe, das glaube ich auch.
Wenn ich den sehe, dann zünde ich eine große Kathedrale eine große Kerze in der Kathedrale meines Herzens an, klar.
Also bevor wir gleich endlich über We Are Football sprechen, eine Sache noch zu Anstoß. Das habe ich eh nicht gecheckt, warum du in einem Jahr, wo der Erfinder von Anstoß mit einem neuen Spiel rauskommt, wo es auch noch den Sega-Fußballmanager gibt und der von EA kommt, glaube ich, auch nächstes Jahr, weiß ich jetzt gerade nicht genau. Nö. Aber wo du da jetzt noch so hier so einen Anstoß in die Ecke zwirbeln musst. So, hä, wie kommt denn das überhaupt? Schlechtes Timing, oder?
Ja, oder halt gerade deswegen, um ihm noch eins auszuwischen und es zumindest mal anzudrohen.
Weiß ich nicht. Ich glaube, vielleicht ist das einfach so gewesen, dass da einfach parallel geplant worden ist, dass man halt da gesagt hat, okay, es wäre doch geil, mal wieder einen richtig guten Manager zu haben und nicht so einen wie von Sega, der einfach zu kompliziert ist, wieder was Einfaches zu machen. Und ich glaube einfach, dass da mehrere Leute einfach dieselbe Idee hatten. So, und das der Publisher, ja, den möchte ich jetzt nachreichen, ist Calypso Media.
Ah, ja, genau.
Das sind eben die echt sehr gerne so, weißt du, Patricia, MadTV, Tropico, Disciples, sowas, also die halt immer diese alten Pole Position haben die auch gemacht, das schwarze Auge, also die immer so gerne diese alten IPs dann unter Dings und dann halt was draus machen. Und mit denen gab es wohl da Streit und ja, jetzt muss man mal gucken, wie das weitergeht. Ich meine, Geld haben sie. Sie haben irgendwie, glaube ich, auch gesagt, dass sie eine zusätzliche Person jetzt eingestellt haben für irgendwas. Aber wie gesagt, das ist ehrlich gesagt fast das zweite Mal, dass ich darüber spreche, ohne mich wirklich informiert zu haben. Deswegen bin ich jetzt da.
Dann redet doch über das, was da ist, was ihr gespielt habt, nämlich das eigene Spiel von ihm, ohne die alte Lizenz.
Ja, und da gibt es jetzt bei We Are Football eine wirkliche Überraschung, denn Christian Alt und Christian Schiffer sind einer Meinung und die ganze Welt widerspricht ihnen. Das ist eine Konstellation, die gab es so noch nie. Die gab es noch nie. Weil wir beide halten das für ein ganz hervorragendes Spiel und es hat aber einen Metascore von 67 oder sowas. Ja. Also ich selber habe ihm bei Schiffers Spielebude, glaube ich, eine 8,7 gegeben, was ein bisschen zu hoch war.
Bisschen
es,
vielleicht.
Ja, es ist, glaube ich, eher so eine 8,1, 8,2. Aber ich finde es tatsächlich sehr, sehr gut. Ich möchte aber vielleicht am Anfang kurz über die Probleme sprechen, die dieses Spiel in der Tat hat und die diesem Spiel auch schlechte Bewertungen eingebracht haben.
Also ja, aber ganz kurz nochmal, ja. Für mich als völlig, also es ist wirklich ein Anstoßklon, also so ein ganz alter ja, Oldschool-Football-Manager.
Genau. Es ist sehr, ähnlich wie Anstoß. Also man findet sich da auch relativ schnell zurecht. Also bei mir war es so, beim Christian, glaube ich, war es ein bisschen anders. Es ist aber, finde ich, an den richtigen Stellen erweitert worden oder hat ein paar interessante Ideen, die neu dazu gekommen sind. Ja? Aber es ist tatsächlich so sehr ähnlich wie das alte Anstoß. Und man spielt das auch sehr schnell. Und das ist halt so das Schöne, während du halt beim Sega-Manager einfach Stunden brauchst, um überhaupt einen Spieler zu verkaufen oder so, geht das da halt alles fix. Es ist zwar nicht so, wie, ich glaube, Köhler hat ja mal gesagt, in 2 Stunden kann man eine Saison durchspielen, so ist es nicht, ja. Aber, sage ich mal, zur EM, parallel EM schauen, so an so einem Spieltag, der aus 3 Spielen besteht, so ein ganzer Fußballnachmittag, da kannst du schon so eine Saison durchspielen parallel. Und ja, also es ist deswegen, also ich finde tatsächlich sehr, es ist sehr, sehr zugänglich und das ist das, was mir total gefallen hat an dem Spiel. Aber ich möchte jetzt ganz kurz auf die Probleme eingehen, die es in der Tat gibt. Problem Nummer 1, immer wieder kritisiert, ist tatsächlich ein Problem der fehlende Schwierigkeitsgrad. Also den man nicht einstellen kann. Also mir ist es jetzt gelungen, tatsächlich, ich glaube nach 50 Stunden bin ich jetzt deutscher Meister das erste Mal geworden mit Leipzig. Und das war ein bisschen zu einfach. Also in so ein paar Saisons vom Trainer aus der 4. Liga Südwest zum gefeierten, also mit riesigem Abstand die Bundesliga zu gewinnen, ist ein bisschen zu einfach. Auf der anderen Seite.
Es gibt keinen einstellbaren Schwierigkeitsgrad, oder?
Genau. Man kann den nicht einstellen. Auf der anderen Seite ist es aber halt auch schön an dem Spiel, dass es angenehm unrealistisch ist. Weil machen wir uns nichts vor, Fußball, wie er heute ist, ist einfach scheiße. Ja, Fußball, wie er früher war, ist einfach viel, viel geiler gewesen. Heute hast du halt immer das Problem, dass quasi, also ich meine, wir sehen das ja, dass seit gefühlt 40 Jahren der FC Bayern die Meisterschaft gewinnt und in der Champions League auch immer nur dieselben gewinnen und dass es total schwierig ist, ohne Investor nach oben zu kommen und so weiter und so fort. Und das Spiel ist halt angenehm unrealistisch, weil es sagt halt einfach, hey, weißt du was, du kannst auch in der 2. Liga gute Spieler kaufen, dir laufen die nicht alle davon, du kannst sie einigermaßen halten und so. Also es ist so, das Spiel ist halt ein bisschen so, wie Fußball sein sollte und nicht, wie Fußball aktuell ist. Und das macht das natürlich super interessant, weil du halt wirklich Erfolgserlebnisse hast und du wirklich irgendwie den VfL Bochum nach oben führen kannst und solche Geschichten. Aber es macht es eben auch ein bisschen leicht. Und man hätte, glaube ich, ein 2. Schwierigkeitsgrad hätte dem Spiel gut getan. Aber ich finde es grundsätzlich richtig, dass man diesen Kompromiss gemacht hat.
Also ich finde, ich bin ja wirklich kein Profi, erstens habe ich keine Ahnung von Fußball, ja. Also so wirklich so null. Ich habe neulich nochmal festgestellt, dass ich kein Abseits erkennen kann. Also wirklich so, ich bin da komplett blind für. Keine Ahnung von Fußball. Ich habe keine Ahnung vom Geschäft. Aber was ich geil finde, sind Spiele, die im Grunde genommen funktionieren wie eine Excel-Tabelle, wo Zahlen größer werden, wo man irgendwie stärker wird, wo es konkrete Werte gibt. So, man hat dann irgendwie einen Punkt von 3,1 von 10 und dann wenn du trainierst, ist er irgendwann 3,2 und du freust dich wie ein Schnitzel, genau, dass du einfach stärker geworden bist. Ja. Und das funktioniert bei mir halt total. Ich habe das Spiel gespielt und habe angefangen im 1860 München, also wirklich 4. Liga, ganz nach oben zu bringen und hab's jetzt wirklich geschafft, von der 4. Liga bis in die 1. zu kommen. Und das, klar, ist das unrealistisch. Ja, also es ist total unrealistisch.
Aber
es
ist doch auch eine Art von Machtfantasie, oder?
Natürlich.
Genau.
Das funktioniert total gut. Ja. Erst recht, wenn du es so ein bisschen vielleicht casualiger rangehst als ich. Also dieses Spiel hat jetzt im Vergleich zu dem Sega Manager jetzt nicht irgendwelche Hobby-Coaches, die das ganze Jahr auf irgendwelchen D-Jugendplätzen stehen und schauen, wo der nächste Serge Gnabry irgendwie rumläuft, der 13 Jahre alt ist. Nee, das ist halt alles irgendwie total unrealistisch. Das ist alles auch irgendwie, muss man auch dazu sagen, Christian, auch ein bisschen hässlich. Also wenn du irgendwie...
Naja, aber im Vergleich zu Sega Manager ist es doch voll okay. Also.
Ja, also du schaust dir mal dieses Menü an. Als ich das erstmal da reingeschaut habe, ich dachte so, ich drehe komplett durch. Wie kann man so viele Reiter da unten reinbauen? Was soll ich denn hier alles anklicken? Bis du dann mal gecheckt hast, dass die meisten Sachen von deinem Assistenten übernommen werden können, was echt viel Stress aus dem Spiel nimmt, da bist du schon echt weitergekommen.
Ja.
Ich finde, das gehört auch dazu, Schwierigkeitsgrad dazu, zu der Diskussion. Klar, es ist irgendwie einfach, aber man kann theoretisch auch sich viele Dinge wieder abnehmen lassen, die einfach der Assistent die ganze Zeit macht. Zum Beispiel, ich lasse den ja alles machen.
Ja, aber du kannst dann trotzdem Dinge entscheiden. Also der Assistent schlägt dir Dinge vor. Ich meine, beim Sega-Manager ist es ja zum Beispiel oft so, dass das so nervig ist alles, dass du jeden Scheiß entscheiden musst, dass du das den Assistenten machen lässt und das und das und das und am Ende sitzt du nur noch da und schaust die Spiele an. Und so ist es dann nicht, sondern der Assistent, also bei mir schlägt er zum Beispiel so Sachen vor und dann kannst du den Kalender schreiben und dann kannst du halt so ein bisschen die Übersicht behalten und das läuft dann ganz gut. Du kannst aber dich noch selber in diese Menüs so hineinfieseln und da noch mal selber ein bisschen gucken. Und da gibt's dann so Menüpunkte, dass du, du kannst eine Ansprache an die Belegschaft halten und so und solche Sachen. Und das ist halt dann schon geil. Also es hat, und das liebe ich so sehr daran. Es hat viel Liebe zum Detail. Also zum Beispiel liebe ich es, mit diese Karteikarten der Spieler anzuschauen. Und da stehen dann so Dinge wie, ja, er ist ein großes Talent, konnte aber sein Potenzial nie ausschöpfen oder der ist im Spielerrat und so. Also dadurch tut sich halt wirklich dann so ein schönes Fußballuniversum auf. Und das, was halt wichtig ist am Fußballmanager, dass du eine persönliche Beziehung aufbaust zu deiner Mannschaft und zu deinen Spielern, das gelingt halt diesem Spiel so vorzüglich. Auch mit guten Texten, auch mit viel Ironie, die da dabei ist. Gibt trotzdem ein paar Sachen, die ich als störend empfinde oder einfach nicht verstehe. Christian, du hast gesagt, ist geil, wenn Zahlen steigen. Ja, ist geil. Man wüsste nur gerne genauer, warum die steigen. Ja, also bei Anstoß zum Beispiel war es ja völlig klar, wenn du einen jungen Spieler eingesetzt hast, dann hat er einfach an Erfahrung gewonnen und schneller als an Erfahrung gewonnen als jetzt ein älterer Spieler. Oder wenn jemand gut in Form war, dann ist der halt schneller aufgestiegen. Hier ist mir nicht ganz klar, warum die Spieler aufsteigen. Du kannst denen zwar so bestimmte Fähigkeiten beibringen, da gibt's dann auch noch mal einen extra Balken, aber ob der jetzt einzahlt auf die Gesamtdings, ist mir nicht ganz klar geworden. Und es gibt halt dann so ein paar Plausibilitätsprobleme. Sowas wie, keine Ahnung, ein Spieler hat halt immer wieder eine Note 6 im Training und du wäschst ihn im Kopf deswegen und dann sagt der, weiß überhaupt gar nicht, wovon ich spreche und so und findet es total unmöglich, dass ich ihn darauf anspreche. Solche Sachen passieren da öfter oder dass du nicht genau weißt, was jetzt eigentlich die Teamstimmung beeinflusst. Ne? Also das Spiel ist halt an mancher Stelle mir ein bisschen zu intransparent, aber trotzdem insgesamt ist es ein gutes Spiel, also weil es halt genau das ist, was es sein will. Und ich glaube, also es sind jetzt auch noch 2 Patches jetzt erschienen, die auch noch mal ein paar Sachen besser verbessert haben. Ich glaube, dass das Spiel auch noch mal ein bisschen Zukunft haben könnte, vielleicht sogar aus der Community heraus und so. Also mir gefällt das richtig gut und es muss einen Grund haben, dass ich da jetzt, glaube ich, 50 Stunden reingesteckt habe.
Ja. Ja. Weißt du, was ich träume? Ich träume von 2 Dingen. Du hast diese ganze Management-Simulation, ist alles super, da hast du auch deine Fenster und so, aber sobald du auf Beginne das Spiel klickst, bist du so ein bisschen raus bei diesem Spiel, weil alles mehr oder weniger automatisch läuft. Du kannst da ganz wenig machen. Und da träume ich davon, dass man einfach Football Tactics in Glory da rein integriert.
Ja,
so. Du klickst da drauf.
Genau.
Und so muss das dann auch mit dem Stufen-Upgrade-Bildschirm, der danach kommt, wo du genau siehst, dass, hey, der hat diese Runde echt ein geiles Tor gemacht, der hat wirklich mehr Erfahrung gewonnen als der andere und so. Und dann ist es ein Paket, das unschlagbar wäre.
Genau, weil dann hättest du nämlich die Kombination aus beiden, das Beste aus beiden Welten, weil Footballs, Dingsbums in Glory ist halt geil im Spiel, aber scheiße im Management-Part und hier ist es halt genau umgekehrt. Tatsächlich muss ich sagen, ist die Spieldarstellung auch etwas, was ich nicht so optimal finde. Also die haben da was Neues probiert, nämlich so eine Art Kompromiss aus so dieser visuellen Darstellung, wie man sie kennt, und dem Texteditor. Und ja, also ich glaube, es wäre besser gewesen, sich dafür eins zu entscheiden. Also ein bisschen, also bessere Texte wären mir lieber gewesen als so diese jetzt komische Twitter-Lösung. Aber okay, also vielleicht geht da auch noch mal ein bisschen was. Also ich finde, es ist ein wirklich sehr solider Fußballmanager. Es ist nicht das, was weiß ich, Anstoß 3 im Jahr, wann ist der rausgekommen, 2000 irgendwas war. Aber ich finde, es ist im Jahr 2021 ist das, finde ich, zurzeit der Fußballmanager, den ich am liebsten spiele tatsächlich. Und ich habe diese Vergleiche mit Sega, also wo dann immer diese Sega-Karte gezogen hat, ich habe den nicht verstanden, weil ich finde, dass der Sega-Manager, mich stört die Komplexität gar nicht so sehr. Ich finde, dass der einfach schlecht designt ist. Also ich finde einfach, dass der einem zu viele unwichtige Entscheidungen abverlangt.
Aber der gilt doch so als das Nonplusultra heutzutage.
Ja, der gilt als Nonplusultra, weil der den großen Vorteil hat, das ist schon toll, da sind die Spiele halt geil. Also diese, da haben die halt einfach. Du meinst die
Simulation der
Matches dann. Genau, die haben halt so das perfekte Rezept irgendwie gefunden, die perfekte Formel für die Simulation. Und das ist geil, weil das hat halt niemand vorher geschafft. Also auch die Simulation der ganzen EA-Fußballmanager, diese Live-Simulation hat halt nie funktioniert. Da gab es dann aber immer irgendwelche Mod-Leute, die das einfach innerhalb von einer Woche geil gemacht haben. Ich habe nie verstanden, wieso die nicht eingestellt werden, aber das hat halt Sega. Und das ist natürlich
apropos, wie ist das mit den Lizenzen bei dem We Are Football?
Es gibt Lizenzen für die erste und zweite Liga. Frag mich nicht, warum es die für die anderen Ligen nicht gibt. Ich bin ja jemand, der immer ohne Lizenzen spielt, weil ich so mein eigenes Fußballuniversum haben will. Und es einfach mich dann total rausreißt, wenn dann irgendwas passiert mit Namen und so, die ich kenne und das völlig unrealistisch ist. Weißt du, es ist so wie bei Civilization, ne? Je näher das halt an der Realität ist, umso mehr fallen dir dann Unterschiede aus. Und hier habe ich einfach mein eigenes Universum. Was schon cool ist, du kannst wirklich auf der ganzen Welt trainieren oder zumindest in Europa. Also ich war dann Trainer in Dänemark und habe dann zum Beispiel festgestellt, dass die, was ich auch nicht wusste, die haben nicht Hin- und Rückrunde, sondern die haben nur 10 Mannschaften in der ersten Liga oder 12 und die spielen 3 Runden. Ja, geil. Also du spielst so, also Hinrunde, Rückrunde und dann nochmal, also Hinrunde, und ganz, ganz interessant, und das ist tatsächlich in der Realität auch so. Und da waren sie wirklich auch echt toll und eben so, dass du in andere Länder gehen kannst und so, das ist schon super. Und ja, also ich finde auch viel Humor, also sowas ist, was mir auch gefällt, wenn ich so das Gefühl habe, das haben wirklich Fußballfans gemacht. Du kannst zum Beispiel Galligkeit trainieren, ja, es ist eins meiner absoluten Lieblingsfußballwörter. Und ich habe, also als ich da irgendwie angefangen habe, da in der vierten Liga irgendwie da so einen Verein zu übernehmen von echt so wo wirklich keiner kicken konnte. Ich habe nur Galligkeit trainiert. Ich habe die halt so echt zu so einer richtig Zerstörermannschaft.
so derben Typen.
Ja, genau. Also im Prinzip waren das alles nur Jens Jeremys. Weißt du, es waren alles nur so
und schön in die Eistonne danach.
Genau. Ja, genau. Also es waren alles nur so Mertesackers. Das waren nur so Zerstörungsspieler. Keiner, wirklich keiner von denen konnte kicken. Da gibt's irgendwie auch so einen Künstlerindex. Keine Ahnung, hab ich auch nicht so ganz verstanden. Es ist halt, glaube ich, so wie viele technisch beschlagene Spieler du in deiner Mannschaft hast. Du hast auch so Künstler tatsächlich so, die auch so gelabelt sind und so. Und niemand von denen, der Künstlerindex war wirklich so ganz, ganz niedrig. Es waren einfach also alles
die Ball,
nur.
Die Ballkünstler, okay. Verstehe.
Genau, es waren alles nur so richtig geile Amateurfußballer. Und wir haben da die vierte Liga Südwest ganz schön aufgemischt, bis ich dann halt wegen der Namensverwechslung zum VfL Bochum gekommen bin. Und das gefällt mir aber. Also diese Liebe zum Fußball. Und man kann sich da schon echt eingraben. Also du kannst dann eigene Trainingspläne machen. Du kannst das habe ich überhaupt noch gar nicht verstanden, eigene Spielzüge designen. Und zum Beispiel, was auch schön ist, ist der Stadionausbau. Weil der Stadionausbau ist halt nicht so, hey, du baust hier irgendwie eine kleinere Tour, eine Fitnesshalle dazu und jetzt hast du irgendwie Fitness plus 3% oder irgend sowas, So, du kannst dann zum Beispiel kannst dann anderes Fitnesstraining machen, ne? In deinem Trainingsplan. Oder wenn du ein Fußball-Tennis-Feld baust, dann kannst du halt Fußball-Tennis trainieren lassen und sowas. Und das ist halt schön für die Taktik. Und wenn du ein Museum baust, dann kannst du dieses Museum besuchen und so. Und das sind halt lauter so Sachen, die gefallen mir halt gut. Und ich habe so das Gefühl, ja, das ist noch ein bisschen unrund, da noch, sag ich mal, drei Monate, 40-Stunden-Person, die da arbeitet und nochmal vielleicht das ein oder andere Feature nochmal einführt, wäre schön. Aber insgesamt.
Das kann sich doch noch entwickeln, das Spiel, oder?
Ich meine, sie machen es halt nochmal, wenn das irgendwie halbwegs erfolgreich ist. Ja. Also, aber da, ich finde, da ist ein echt schöner Grundstein gelegt worden. Und das mit der 8,1, das meine ich echt ernst. Also, das ist jetzt mal keine, Quatschwertung von mir, sondern ich sehe das im niedrigen 80er-Bereich oder hohen 70er.
Ja. Aber Steam ist nicht so begeistert auch, gell? Weder die Kritiken noch die Community sieht
das. Ja, genau. Aber ich habe mich auch wirklich viel gefragt, woran das liegt, weil ich finde tatsächlich auch diese Kritikpunkte, die da sind, die finde ich valide. Aber außer einen eben dieser Vergleich mit dem Sega Manager, weil das ist einfach ein anderes Spiel.
Gut. Ich glaube, es liegt auch daran, dass Leute dem Spiel, ich glaube, es liegt an zwei Dingen. Leute, die vom Football Manager kommen, von Sega, die erwarten, haben eine andere Erwartungshaltung, die da jetzt nicht getroffen wird, weil es eben Casual-Iger ist. Casual-Liga, mein Gott, was für ein Wort. Und die anderen, ich glaube auch, viele Leute haben auch einfach nicht zu tief gespielt. Man kann es nämlich ganz, ganz schnell unterschätzen, was da drin steckt in dem Spiel.
Den Eindruck habe ich nämlich auch, dass, ich meine, es gibt zum Beispiel dieses viel diskutierte Ding, dass du die Woche nicht abbrechen kannst, tatsächlich. Also wenn du einmal auf Start gedrückt hast, kannst du die Woche nicht abbrechen, was echt dämlich ist. Also es ist wirklich doof. Aber das ist irgendwie angesichts vieler anderer Sachen, die halt drinstecken in dem Spiel, ist es, finde ich, nicht so wichtig, ja. Und ich glaube aber, jemand, der das halt nur kurz spielt, den stört sowas natürlich total, ja, weil er sich fragt, was soll das irgendwie? Aber wenn du es halt länger spielst, dann zeigen sich da halt diese anderen Qualitäten. Ich meine, weißt du, zum Beispiel, was ich auch bei Anstoß so sehr geliebt habe, diese ganze Statistik-Scheiße. Also es gibt einen eigenen Statistikbereich wieder und da ist halt wieder jeder Bullshit drin. Und wenn du da dann einige Saisons gespielt hast und du schaust dann zurück, hey, was ist eigentlich aus meinem Stürmer damals aus der Liga Südwest beim FC Aspach geworden, dem ich damals Torriecher beigebracht habe und so, und der so viel markiert hat, und du siehst dann, hey, der spielt jetzt irgendwie in der zweiten Liga, und dann freut dich das einfach. So, weißt du, das ist halt so das Schöne an diesem Spiel, und das sind halt Qualitäten, die kann es halt nur zeigen, wenn man da halt wirklich viel Zeit reingesteckt hat.
Sehr schön. Apropos viel Zeit. Ich schneide jetzt einfach dieses Segment raus und habe eine eigene Insert-Moin-Folge für das Spiel.
Boah, apropos Insert-Moin-Folge, die letzte, die ihr gemacht habt, wie hießen die nochmal?
Dungeons and Dragons Dark Alliance.
Genau. Soll das eine Überleitung und da sein? Das soll eine Überleitung sein, weil ich habe Kritik am Titel, möchte ich äußern.
Yes, erzähl.
Der Titel lautete, warte mal, Insert-Moin, ich muss das mir kurz mal...
Schlechte KI.
Spaßiges Goblin-Gekloppe, aber miese Gegner-KI.
Genau, weil da dachte ich mir, das ist doch schon alles verraten. Also ihr könnt doch nicht hier im Titel, könnt doch nicht hier irgendwie den Wertungskasten.
Das ist tatsächlich eine sehr ausufernde Diskussion bei uns auf dem Discord gewesen. Ich habe zum Beispiel immer Grüße an Markus Richter, unseren Podcast-Kollegen. Der sagt immer, wenn man so Clickbait-Headlines hat, dann hört er erst gar nicht rein. Also er wird eher einschalten, wenn die Headline von so einem Podcast oder auch von einem Tweet quasi schon so ein bisschen das Resümee und das Fazit verpackt.
Ah ja, okay.
Und aber so die klassische Online-Schule ist ja wirklich so, kann dieses Spiel den Erwartungen gerecht werden? Fragezeichen oder so. Das schlechteste Dungeons & Dragons Spiel aller Zeiten, weißt du so? Mhm. Und deswegen versuche ich da immer ein bisschen so zu experimentieren, mal auch so tatsächlich schon so ein Fazit reinzupacken. Aber mir geht's ähnlich wie dir. Also wenn ich da schon höre, das ist kein gutes Spiel, dann höre ich mir den Podcast in der Regel eigentlich auch nicht mehr groß an. Aber vielleicht will ich ja noch mehr darüber wissen. Aber ich verstehe den Punkt, ja. Das ist so
ein bisschen. Aber warum machst du nicht einfach den Titel als Titel, den Titel des Spiels?
Naja.
Also, so würde ich das machen.
Wir hatten ja 2000 Folgen lang einfach 100 Moin Folge 2873 Dungeons and Dragons Dark Alliance. Ja. Das war tatsächlich, weil iTunes irgendwann vorgegeben hat, dass man die Folgennummer nicht mehr in den Titel schreibt, weil es dafür ein eigenes Tag gibt.
Ja.
Und dann habe ich gedacht, dann kann man doch auch mal so sprechende Headlines nehmen. Aber da spielen wir mal ein bisschen rum tatsächlich, ja. Aber gut, dass du sagst, Dungeons and Dragons Dark Alliance haben wir am Sonntag ausführlich drüber gesprochen. Ist auch eine freie Folge für alle. Da habe ich mit der Esther von Game 2 gesprochen. Die fand das Spiel tatsächlich noch schlechter als ich. Also auch im aktuellen Game 2-Beitrag wird es sehr verrissendes Spiel. Auch fast völlig zu Recht. Aber es hat ähnlich wie Necromunda Hired Gun, sehe ich das Potenzial in diesem Spiel, wenn vielleicht auch wie bei We Are Football, die noch ein bisschen länger dran gearbeitet hätten. Also wir sind, glaube ich, gerade in einer ganz, ganz schlimmen Phase, wo Spiele zu früh rauskommen. Mhm. Und Dungeons and Dragons gehört da definitiv dazu. Dark Alliance ist ein Reboot oder ein, wie sagt man da immer, ein Nachfolger im Geiste. Wie heißt das immer? Ein
Nachfolger inspired from.
Ein spiritueller Nachfolger heißt es, glaube ich, immer. Also die haben diese Dark Alliance-Marke genommen von früher. Das war ja so ein klassischer Couch-Koop-Titel, wo man zu zweit, zu dritt oder zu viert so Diablo-mäßig einfach ein paar Goblin-Schädel zerspalten hat. Hat super funktioniert und war immer so diese Go-To-Alternative für Leute, die halt Diablo auf der Konsole spielen wollten. Aber es gab halt nichts in der Richtung, bevor dann Diablo 3 rauskam und gezeigt hat, dass man das auch mit Gamepad spielen kann. Und Dungeons and Dragons Dark Alliance versetzt das ganze Brawler-Genre in diese Third-Person-Perspektive. Also es sieht aus wie so ein Gears of War oder eben wie so klassische Third-Person-Spiele aussehen. Und du spielst die Fantasy-Helden, die der Romanautor Salvatore sich ausgedacht hat, also Drizzt O'Durden und die Helden der Kammer oder Helden der Halle heißen die. Das sind so ein bisschen die Avengers des Dungeons and Dragons Universum, hat er gesagt. Der hat da irgendwie 30 Bücher drüber geschrieben und das sind halt so feststehende Charaktere. Kennt man auch aus Baldur's Gate und so, den Drizzt. Genau. Und das sind halt so klassische Kämpfer. Also er ist dann der halt Schleichangriffe macht, sich tarnen kann. Die Bogenschützin hält sich halt die Leute vom Leib. Der Barbar schwingt mit seinem dicken Hammer. Und der Zwerg ist halt der Tank, der mit seinem Schild irgendwie dann so reindasht. Und im Grunde habe ich voll Bock auf dieses Spiel. Und ich will es eigentlich auch die ganze Zeit weiterspielen, weil die Action ist wirklich gut. Es ist halt so dumm genug, um einfach so Bock zu machen, einfach da in diese Goblin-Massen reinzuhämmern. Die Bosse sehen cool aus, die Welt ist irgendwie cool gestaltet. Es gibt ordentlich Loot. Der Loot ist auch jedes Mal einzigartig. Also es gibt natürlich auch langweiligen Loot, aber es gibt richtig einzelne, einzigartige Set-Pieces, die man für diese Charaktere sammeln kann. Und alles da in diesem Spiel schreit eigentlich, da habe ich Bock drauf. Und dann kommt diese Gegner-KI, die einfach alles komplett zunichte macht. Die stehen einfach nur dumm in der Landschaft rum, diese Kerle. Also du hast 6 verschiedene Schwierigkeitsgrade. Und es ist auf dem untersten ist es zu leicht. Da kannst du es nicht spielen. Wenn du aber dann, die Balance stimmt halt nicht. Wenn du es dann dir ein bisschen schwerer stellst, dann kriegst du einen Schlag ab und fällst halt um. Im Multiplayer geht's noch, weil du dich dann wiederbeleben kannst. Aber wenn du alleine spielst, dann fällst du halt um und gehst zum letzten Spawnpunkt zurück. Hätten sie daran rumgefeilt, dass das irgendwie so ein fein abgestimmter Schwierigkeitsgrad gewesen wäre, dass man sich eben selber eine Challenge setzen kann. Will ich eher dumm ein Bierchen trinken und kloppen und nebenher mit dem Kumpel quatschen? Oder will ich mir irgendwie so ein Dark Souls-Spiel draus machen? Ja? Potenzial hätte das Spiel dafür, weil das Loot wird dann halt besser, die Bosse sehen cool aus und so weiter. Aber wir sind dann da zu dritt hinmarschiert an den Boss und der steht einfach nur da und wartet, bis wir ihn totkloppen. Ein anderer hat sich wirklich ins Feuer, in die Feuerfalle reingestellt und ich konnte ihm dabei zusehen, wie er langsam zu Tode gebraten ist. Und das ist einfach eine Katastrophe. Und das ist so schade, weil alles an diesem Spiel, die Grafik ist okay, die Action funktioniert, das Kampfsystem ist ganz gut geworden. Und ich bin guter Dinge, dass sie da noch dran fixen und es reparieren können. Aber momentan kann man nur sagen, also nur mit sehr viel Geduld kann man sich dieses Spiel vielleicht momentan antun.
Sehr schade.
Ja. Ja, also ich bin leider bei dem Spiel so ein bisschen raus bei Koop und so, wenn es wirklich so eine Koop-Pflicht gibt, also wenn ich das alleine spielen könnte.
Das geht wunderbar alleine, theoretisch. Ja.
Theoretisch, genau, ja. Theoretisch.
Ich habe es ja auch alleine durchgespielt und hatte durchaus Spaß, so ist okay. Es nicht, aber okay. Weißt du, in den guten Momenten merkt man die blöde Gegner-KI nicht und dann kannst du auch alleine durch. Aber dann ist es halt ein Ticken zu einfach. Ja. Und wenn es dir dann schwerer stellen willst, dann funktioniert es halt nicht. Also in den Momenten bricht es dann halt immer so, dass du merkst, ah, fuck, das ist genau das Problem. Aber ja, vielleicht in ein paar Monaten, wenn man ein paar Patches abwartet und ein paar Balancing-Updates gekommen sind. Ich glaube, ich traue es dem Studio zu, dass die das noch hinkriegen, weil viele Sachen stimmen in dem Spiel schon ganz gut. Aber definitiv kein Titelkandidat. We Are Football wahrscheinlich auch nicht, oder?
Doch. Ja, also ich glaube,
für euch beide, aber ihr seid ja die Einzigen. Ja. Also zwei Stimmen wird es haben.
Ja. Aber das nächste Spiel könnte ein Titelkandidat sein.
Ja,
oder?
Das ist auch das, was ich meinte. Definitiv. Du hast es gespielt.
Ich habe es gespielt. Und zwar, wir reden von Ratchet & Clank Rift Apart. Ihr wisst ja, ich bin ein kleiner Grafik-Nerd. Ich liebe Spiele mit guter Grafik. Und ich muss wirklich ehrlich gestehen, und es ist kein Ding, das man so sagt und so. Mhm. Ich habe noch nie ein schöneres Spiel gesehen als Ratchet & Clank Rift Apart. Mhm. Unfassbar. Also damit meine ich jetzt nicht nicht nur wie hochauflösend die Texturen sind und so weiter, weil das sind sie, aber der ganze Style ist so gut durchgezogen. Es fühlt sich alles an wie ein Pixar-Film zum Spielen. Und auch das ist ein Klischee, das man öfter mal liest in Tests, aber es stimmt dieses Mal. Es stimmt wirklich. So, das ist genau so. Und ich bin komplett hin und weg von diesem Spiel. Also vor allen Dingen von der Grafik natürlich, aber auch, es ist so nett erzählt, es macht wirklich Spaß, das Pacing stimmt und ja, ich habe richtig Lust, dieses Spiel jetzt noch zu Ende zu spielen. Ich bin jetzt dreiviertel durch, glaube ich, und habe bisher echt eine gute Zeit gehabt, was ich nicht gedacht hätte, weil ich habe vorher kein einziges Ratchet & Clank gespielt, jemals.
Ja, die waren schon immer gut, aber diesmal haben die mich wirklich auch komplett weggeblasen. Also man hat schon immer gedacht, wow, Ratchet & Clank, das ist genau so, wie man sich das vorstellt, wie sich ein spielbarer Animationsfilm anfühlen muss. Und die Animationsfilme sind ja besser geworden, aber sie waren ja immer noch einen Ticken weg. Und ich gebe dir absolut recht, Ratchet & Clank auf der PS5 ist ja ein exklusives Spiel. Ich habe die ganze Zeit bei den Previews und bei der E3 und so letztes Jahr so gedacht, oh, na ja, okay, PS5 hat ja schon ordentlich Grafikpower, aber das bisschen Raytracing bei so einem Comic-Spiel, wird es so gut aussehen, dass man dann denkt, wow, dafür braucht man eine PS5. Und ja, das ist unfassbar. Alles reflektiert, alles ist komplett flüssig. Das Spiel hat gefühlt null Ladezeiten. Du wechselst zwischen diesen Dimensionen hin und her, ohne Ruckler. Und was ich gerade eben gesagt habe, es kommen so viele Spiele raus, die noch eine ordentliche Portion Polish gebraucht hätten. Ich glaube, das ist alles in Ratchet & Clank geflossen. Also das Spiel ist so als Metapher so, wenn du schon so ein nagelneues Auto hast und dann noch mal mit so einem Wolltuch noch mal drüber polierst, ja, und es glänzt schon und du denkst, sauberer kann es gar nicht mehr werden, mehr Reflexion geht gar nicht, und dann schmiert jemand noch mal so eine Ölschicht drauf, um es noch glänzender zu machen. Das ist unfassbar, wie polished dieses Spiel ist. Also da ist wirklich jede kleinste Quest, jede Millisekunde in diesem Spiel ist Perfektion pur. Ja. Also ich habe selten sowas Rundes erlebt wie dieses Spiel. Alles macht Bock, jede einzelne Waffe, die man da freischaltet, fetzt, und der Sound ist geil, das Controller-Feedback ist unfassbar gut.
Ja.
Jede Welt hat so viele Details, die man erkennen kann. Und auch, es ist so ein Spiel, das habe ich jetzt durchgespielt und ich will gar nicht aufhören. Ich habe direkt weitergespielt. Ich so, okay, dann hole ich mir jetzt alle Waffen. Dann hatte ich alle Waffen. So, ja, okay, dann sammle ich jetzt alle diese Nebenquests ein. Ich will alle Quests gesehen haben. Ich will alles erledigen. Und das habe ich wirklich selten bei einem Spiel, dass ich so viel Bock noch habe, diese Welt weiter zu erkunden.
Ja, also ich kann dir nur ganz doll zustimmen. ich liebe das auch sehr. Ich will mal kurz das Gefühl vielleicht nochmal beschreiben, wieso irgendwie diese ganze Atmosphäre dieses Spiels so besonders ist. Das fängt an mit einer Parade, dieses Spiel. Also es wird eine Parade zu Ehren von Ratchet & Clank geschmissen in irgendeiner Stadt. Ich habe keine Ahnung. Ist auf jeden Fall alles super schön. Man hat eine Cutscene und dann gehst du aus der Cutscene raus. Und dann denkst du so, okay, ich kann mich ja bewegen. Wie krass ist das denn? Und so, diese Parade hat so viele Details. In den ersten 10 Minuten sind da schon so viele Ideen drin, wie ich sie in anderen Spielen irgendwie in dem ganzen Spiel sehe. Jetzt alleine von Gestaltungsdetails, wie alles mit dem Augenzwinkern erzählt. Das ist super, super schön gemacht. Ich habe aber auch ein paar negative Punkte, lieber Manu. Und zwar dieses, in den Previews und in den Tests habe ich immer gelesen, wie bahnbrechend diese Rifts, um die es ja eben geht, sein sollen. Also man wechselt praktisch mit so einem Rift nahtlos von einem Level ins andere. Es gibt
so Dimensionstore, genau, die von der Geschichte aufgemacht werden.
Genau. Es gibt zum Beispiel einen Planeten, da fand ich es am besten bisher, da ist so ein Minenplanet, da gibt es ganz viele Dimensionstore, und wenn du da dich bewegst, gibt es so eine Dimension, wo die Mine eingestürzt ist und alles ist kaputt, und eine andere, wo die Leute da arbeiten und alles ist cool. Und alles ist cool. Und es geht praktisch nahtlos ineinander über. Das ist super gemacht. Aber für mich war es dieser Wow-Effekt mit den Rifts jetzt nicht so da. Weil natürlich hast du auch, wenn du den Planeten wechselst, immer noch eine minimale Ladezeit. Und zwar schon immer so, ja, okay, ich weiß schon, wie das jetzt technisch funktioniert. Ja. Also dazu spiele ich vielleicht auch zu lange schon am PC und bin gewohnt, welche Ladezeiten möglich sind, als das nicht
so.
Und
wie die verschleiert werden. Ja, genau. Du hast keine klassischen Ladezeiten, aber du siehst halt eine Mini-Cutscene sozusagen, wie jemand ins Raumschiff steigt und losfliegt und dann so eine Star Wars-Überblendung hast und so, klar.
Genau.
Aber die Rifts, die passieren ja wirklich, wenn du in so ein Dimensionstor reingehst, dann hast du ja so einen Portal-Effekt, dass du quasi in das Portal reinläufst und du bist in einem anderen Biom, in einer komplett anderen Welt. Ich fand die aber auch nicht so beeindruckend, wie sie immer getan haben in der E3. Vor allem, weil man sie ja nicht wie bei Portal nahtlos überall selber setzen kann. Also das hätte mich, glaube ich, technisch beeindruckt, wenn es so eine Waffe gegeben hätte, wo man sich einfach portalmäßig zwischen allen Welten wechseln kann. Aber die sind ja immer vordefiniert, an welchen Stellen die sind. Und natürlich merkt man, dass da eine SSD verbaut ist. Das ist ja gar keine Frage. Ja. Gerade es gibt einen geilen Bosskampf, der mitten im Bosskampf macht er so ein Dimensionstor auf, du fällst durch und bist sofort in der anderen Welt, die du vorher 2 Stunden vorher gesehen hast. Das ist schon technisch beeindruckend, aber spielerisch macht es nicht so einen riesen Unterschied. Das habe ich auch im Cast bei uns bemängelt, in Anführungszeichen. Das ist ja Jammern auf sehr hohem Niveau. Was mich tatsächlich so ein bisschen kalt gelassen hat, war die Geschichte. Also ich finde die Charaktere zwar alle super, vor allem Rivet ist ja fantastisch und natürlich auch die zwei süßen Roboters und so, die ganzen Nebenfiguren, aber die eigentliche Story, die da transportiert wird, die ist halt so Saturday Morning Cartoon Niveau.
Ja.
Also die reißt jetzt wirklich keine großen
Sachen
irgendwie ein.
Ich glaube, bei der Story merkt man auch einfach, dass die Zielgruppe auch Kinder sind.
Ja, ja. Ne? Es ist also sehr jugendkonform noch.
Genau, es hat aber dann nicht diese zweite Ebene, die dann vielleicht noch so ein Pixar-Film hat, wo auch die Erwachsenen dann sich an irgendwas festhalten können.
Aber es ist halt auch schwieriger, weil du halt da 20 Stunden spielst und dann so eine Emotionalität wie so ein Pixar-Film, das in 90, 120 Minuten schafft, dass dann diese Meta-Ebene auch für die Erwachsenen drin ist. Das ist natürlich bei so einem 20-Stunden-Spiel extrem schwierig, das aufrechtzuerhalten. Ja. Das verstehe ich schon. Aber dafür ist die Action halt auch geil. Also ist jetzt kein Kinderspiel, es ist schon ein ordentliches Ballerspiel.
Ja. Und vor allen Dingen auch da, es gibt zum Beispiel eine Waffe, die liebe ich über alles. Da wirfst du so eine Granate und dann kommt da so ein Rasensprenger raus, der jedes Monster in eine Grasskulptur verwandelt und einfach einfriert. Und dann kannst du da draufschlagen. Ja. So. Weißt du, da sind so viele Ideen drin. Ich versuche gerade Christian Schiffer wieder ins Boot zu holen, weil der sich da 5 Minuten denkt, mich interessiert nichts weniger als...
Ich glaube, der spielt einfach wieder Football nebenher in der Saison.
Nein, ich schaue parallel, ehrlich gesagt, Spanien gegen Kroatien. nein, das ist... also ich würde das total gerne spielen. Allerdings muss ich sagen, versuche ich aus psychohygienischen Gründen vieles von dem, was ihr sagt, einfach auszublenden, weil ich halt keine PlayStation 5 habe und mich das halt total frustriert und quasi jedes Abfeiern und jedes Detail, was Christian Alt hier noch über dieses Spiel erwähnt, einfach wie so ein rostiger Nagel ist, der in so eine eiternde Wunde gesteckt wird.
Weißt du, bei Returnal, bei dem anderen exklusiven Spiel, bei Returnal oder bei Demon's Souls Reboot, da kannst du ja noch sagen, okay, das ist eh nicht mein Genre wegen Souls. Aber jetzt spätestens bei Ratchet & Clank tut's weh.
Ja, das tut wirklich weh. Ja, und was mich ja auch ein bisschen ankotzt, ist, dass Christian Alt mit seinem, hey, ich kaufe mir eine PlayStation 5 über eBay Kleinanzeigen und was weiß ich was, dass er jetzt quasi hier auch noch so Recht behalten hat, weil ich Depp halt immer noch auf meine PlayStation warte und wahrscheinlich noch sehr lange warten muss.
Aber das Spiel wird nicht schlechter, wenn es sich tröstet. Das wird auch noch in nach dem vierten oder fünften Gürtelgewinn immer noch gut sein.
Ja, ich spiele einfach Wii Football, bis PlayStation 5 da ist.
Also da möchte ich mich auch festlegen. Ich weiß, unser Forum ist nicht, oder euer Forum ist nicht so konsolenaffin im Vergleich. Deswegen haben da auch so PC-Nischenspiele eine große Chance und nicht viele Leute haben eine PS5. Aber ich glaube, It Takes Two hat es ja auch gezeigt, dass
ja, aber gute ist Spiele denn besser? Einfach durchaus ist es besser kann. Als It Takes Two?
Ja.
Ich meine, es ist ja vergleichbar. Echt?
Es ist ja anders. Es ist ja kein Koop-Spiel, aber es ist
aktueller. Ja, aber bei Pixar-Film zum Mitspielen, da kann man It Takes Two schon auch ein bisschen drunter subsumieren.
Ja, das stimmt natürlich. Ja. Ich habe ja im Cast den Micha so ein bisschen verwundert, weil ich gesagt habe, Ratchet & Clank ist nicht so eine Riesenmarke in Deutschland. Also das darf man vielleicht auch nicht überschätzen, wie bekannt das ist. Christian, du hast ja auch gerade gesagt, du hast bis jetzt kein Ratchet & Clank gespielt. Also in der PlayStation-Welt sind die schon immer ein großes Thema, aber sind jetzt nie so wie Sonic für Sega oder Mario und so gewesen. Also da hatte selbst Sackboy, glaube ich, in Europa und in Deutschland einen größeren Erfolg als die Ratchet & Clank-Spiele.
Also ich wusste nicht, was das ist.
Ja, siehst du? Ja. Deswegen, aber ich glaube, sie haben jetzt einfach einen guten Launch-Zeitpunkt erwischt, weil es wird schon viel geredet über dieses Spiel, weil es einfach so beeindruckend ist.
Ja, und weil es auch eines der wenigen exklusiven PS5-Spiele ist, wo man wirklich sieht, was diese Konsole kann.
Genau. Ja. Genau. Gut, Nintendo hat auch ein bisschen was von sich vermelden lassen, nämlich das Nintendo Spielestudio haben wir jetzt mal trotzdem hier rein, auch wenn das jetzt kein klassisches Spiel ist. Es ist quasi so die Weiterführung von Mario Maker, aber jetzt eben nicht nur auf Plattformer, sondern ähnlich wie Dreams auf der PlayStation ist es jetzt so ein Do-It-Yourself-Kit, mit dem man eigene Spiele machen kann. Wollte ich der Vollständigkeit halt auch erwähnen. Aber Mario Golf Super Rush, also Mario ist auch wieder zurück.
Das finde ich super interessant.
Hat ein eigenes exklusives Spiel bekommen und es wurde Mario Golf Super Rush. Ich habe es ein bisschen gestern im Auto angespielt mit meinem Sohn auf der Rückfahrt und es ist halt Mario Golf. Also es hat jetzt auch sehr durchwachsene Kritiken bekommen. Es traut sich halt nicht irgendwie jetzt die Formel neu aufzubrechen. Natürlich.
Durchwachsen? Es
hat jetzt gar keine guten Kritiken gekriegt. Für Nintendo ist eine 70 doch echt niedrig für Nintendo-Spiele.
Okay.
Finde ich schon, oder? Also ich meine, es ist ein Golfspiel, klar. Aber die ansonsten, die Mario-Sportspiele sind ja durchaus
74 Metascore, okay. Ja. Das ist wirklich. Ich dachte, es wäre ein bisschen höher gewesen. Aber vielleicht habe ich den.
Es ist grafisch nicht besonders reizvoll. Es traut sich nicht besonders große Sprünge so. Also ist wird.
Ja, ich finde es halt deswegen halt doch interessant, weil ich der Auffassung bin, dass es nie genügend Golfspiele geben kann.
Ja, das stimmt. Ja.
Also ich finde halt einfach, Golf ist das beste Sportspielgenre, was es gibt.
Nach Fußball?
Nee, gar nicht mal. Also genauer würde ich sagen, Minigolf ist das Beste, dann Fußball, dann Golf. Aber und deswegen, also ich finde, so Golfspiele, die spielen sich einfach so schön weg und so. Und es ist dann schade, dass das nicht richtig gut funktioniert hat. Schade.
Ja, aber ich werde es mir noch ein bisschen genauer anschauen und dann bei Insert Mind vielleicht auch nochmal einen Cast dazu machen, weil ich sehe das wie du. Ich habe eigentlich bis jetzt, glaube ich, über meine Spielerkarriere tatsächlich sehr viele Golfspiele gespielt, obwohl ich irgendwie nur ein oder zweimal in echt mal auf dem Platz stand, an so einem Schnuppertag, wo man irgendwie ohne Platzlizenz spielen konnte.
Bist du auch Golfauto gefahren und so?
Nee, tatsächlich nicht. Das war nur so mal so ein Tag da auf einer Tür, wo man ohne Platzreife aufs Feld konnte. Dann haben wir so ein paar Abschläge
gemacht. Wie sehr, also das interessiert mich jetzt nämlich, wie sehr hilft einem beim echten Golf profundes Wissen, dass man sich über Golfcomputerspiele angeeignet hat? Also weißt du, so diese verschiedenen Schläger und so und
ja, tatsächlich gar nicht so wenig. Also die ganzen Golfregeln hatte ich natürlich dann schon intus durch so Mario Golf und Co. Und überhaupt dieses Begreifen, dass es nicht drum geht, möglichst viel Kraft in den Schlag zu legen, sondern dass man eigentlich immer gleich schwingt und ja der Schläger bestimmt, wie weit der Ball fliegt. Also das war schon was einem durch die Golfspiele ja klar gemacht
hat. Ja, geil. Super. Ja, fuck, ich finde das sehr schade, dass in Deutschland Minigolf so tot ist.
Ich war gestern Minigolf spielen, ich weiß nicht, was du hattest.
Ja. Ach, wirklich? Ich dachte, das wäre total tot. Ich dachte, das ist wie so Squash. Weißt du, so irgendwas, was man in den 80ern populär war. Und heute
alle Sportarten, die ich mal intensiv gespielt habe.
Was? Warst du vorgestern im Squash?
Nein, ich habe jahrelang Squash gespielt, okay. Aber dann haben sie die Halle hier abgerissen neben mir.
Ja, weil es
so einem schrecklichen Kinderparadies gemacht, wo so der nasse Sockengeruch rauskommt, weißt du?
Kennt ihr die? Ja, ich glaube, die gehen heute alle bouldern oder so. Ja, was überall, wo eine Squash-Halle war, ist jetzt eine Boulder-Halle. Aber ich meine, aber auf jeden Fall, ich dachte, das wäre so, weil,
ja, gut, ich war in einem Touristendörfchen am Bodensee und da war Minigolf natürlich noch ein Thema. Der war aber auch gut besucht, der Platz, aber hier in Freiburg gibt es auch noch Minigolfplätze. Also ich glaube, da ist eine aktive Szene am Laufen. Bitte schreibt uns ins Forum, ob ihr, wann ihr das letzte Mal Minigolf spielen wart.
Naja, es ist wirklich, also wir kommen ein bisschen vom Thema ab, das sprechen wir, glaube ich, für eine andere Folge vor, aber die professionelle Minigolfszene ist hochinteressant. Also,
gibt's da eine?
Ja, natürlich. Ja.
Geil.
Vor allem auch in der Schweiz.
Ich habe ein neues Lebensziel.
Gab es riesen Diskussionen, als sie den Minigolfball größer gemacht haben, weil dann mussten sie sich alle quasi, die Minigolfspieler haben so ein kleines Köfferchen dabei, da sind dann die ganzen Bälle dabei und die sind dann auch unterschiedlich gewärmt oder so, glaube ich sogar.
Geil.
Und ist nicht billig und dann wurde halt die Minigolfballgröße verändert und dann mussten sie sich irgendwie alles neu kaufen. Ich habe da mal einen Beitrag gemacht zu Beginn meiner journalistischen Karriere in der Sportredaktion von M94.5. Über den Minigolfballstreit in der professionellen Minigolfszene. Ja.
Großartig. Gut. Da werde ich mich erstmal recherchieren und kundig machen, ob es in Freiburg eine professionelle Minigolfszene gibt.
Genau.
Gut. Hier steht U-Boat Kampfgewicht, aber niemand hat es gespielt. Was soll ich denn da rauslesen?
Das hast du wenn dann reingeschrieben.
Ich nicht, nee.
Nee, ich habe das nicht
reingeschrieben. Oh, das habe ich reingeschrieben. Sorry. Weil
aber hast du es auch gespielt?
Nee. Nee, aber ich glaube, irgendjemand im Forum hat gesagt, wir sollen das bitte reinnehmen oder so.
Okay.
Und ich glaube, oh Gott, ich hoffe nicht, dass ich jemanden jetzt gespielt habe. Ich glaube, jemand im Forum hat geschrieben, hat U-Boat gespielt, er findet es total geil, ob wir das nicht in die Abstimmung reinnehmen können. Und dann habe ich das halt schnell in die Liste geschrieben.
Okay.
Und auch wenn ich es nicht gespielt habe, ich meine, Leute, ist ein U-Boot-Spiel, ja?
Ja.
Und ich meine, U-Boot-Spiele sind halt schon mal sehr, sehr geil, ja? Und ich finde das schon auch cool, wie das hier so aussieht und so. Und ja, ich weiß nicht, wir haben es nicht gespielt, aber sollen wir es in der Abstimmung lassen oder sollen wir es nochmal zurückstellen?
Na, wenn das jemand aus dem Forum sich gewünscht hat, dann tragen wir dem jetzt Rechnung. Aber
ja, ich weiß nicht, ob da jetzt irgendwelche Bedingungen dabei waren, dass wir es vielleicht vorher nochmal spielen sollten oder so. Nicht, dass ich jetzt quasi das total zerstöre, diesen Pick. Lass es zurückstellen, ich informiere mich besser über dieses Spiel. Spiel's vielleicht mal und dann kriegt es eine angemessene Präsentation beim nächsten Mal, nicht, dass das Kampfgewicht
ist. Ist das im Early Access, sag mal?
Sonst hätte ich nicht Kampfgewicht dahinter geschrieben.
Ja, genau. Wir haben jetzt ein neues Format bei uns, vielleicht auch ganz interessant. Ich habe mit Rainer Siegel jetzt ein Early Access
Siegel?
Format. Das heißt Siegel. Ohne E, Siegel ohne E. Das heißt Early Birds und da schauen wir uns jetzt jeden Monat die aktuellen Early Access Titel an. Dann werde ich das mal eine Gedankennotiz machen und U-Boot in der nächsten Folge mal anschauen vielleicht.
Also, Early Access, genau. Und sehr positiv auf Steam. Und es sieht echt super aus. Also, ich glaube, das könnte schon echt cool sein. Und ich meine, wann habt ihr das letzte U-Boot-Spiel gespielt?
Boah, Silent Service?
Naja, sowas. Das
ist lange her. Genau, aber gerade frisch aus dem Early Access raus und jetzt endlich final erschienen, deswegen auch diesen Monat auf unserer Liste, nämlich Griftlands von Clay. Da warte ich schon sehr lange drauf, hab's jetzt auch erst ein paar, also zwei Stündchen vielleicht maximal gespielt. Ist mal wieder ein Deckbuilding-Game, da gibt's ja zum Glück so wenig. Kommt wahrscheinlich ein Ticken zu spät für den vollen Erfolg. Also die haben sich meiner Meinung nach ein bisschen zu viel Zeit gelassen. Wäre das so rausgekommen, als die Hochzeit war von diesen ganzen Deckbildern, Slay the Spire und so, davon ist es ja ganz klar inspiriert, spielt sich auch sehr ähnlich. Hat aber ein paar neue coole Ideen. Also bei Griftlands spielst du nicht nur mit einem Kampfdeck und trägst da Konflikte aus, wie man das halt so kennt. Spielst immer drei Karten, darfst dann, was weiß ich, bestimmte Aktionen mit den Karten machen, Verteidigungswert erhöhen, yada, yada, yada. Wirfst die Karten weg und ziehst dann wieder neue. Aber du machst auch die ganzen Dialoge. Also Streitgespräche werden in Griftlands auch mit einem anderen Deck quasi gemacht. Und du musst dann Argumente
ausspielen, musst Argumente devaluieren und solche Geschichten, kannst irgendwie den Gegner verunsichern, kannst Drohkarten spielen, um vielleicht, wenn du zu wenig Argumente hast, mit diesen Drohgebärden zu gewinnen, das Argument. Also ganz cool, hat irgendwie coole neue Ideen, hat auch so Roguelike-Elemente, was dann auch wieder so auch noch oben drauf kommt, dass du dann halt immer so Daily Runs machen kannst und so Geschichten. Also wie gesagt, eigentlich hochinteressant, die Welt finde ich auch super spannend. Du spielst so einen Söldner in so einer Welt, wo so Alien-Händler dann sind und so weiter. Ich werde da auf jeden Fall ein bisschen eintauchen, weil es halt mein Genre auch ist, weil mich das anspricht, aber kommt, glaube ich, wirklich einfach ein Ticken zu spät. So für der Hype ist vorbei, habe ich das Gefühl, von diesen Deckbuilding-Games.
Ja, also das kann ich nur bestätigen. Als ich eben das Griftlands mir mal angeschaut habe, habe ich so gedacht, oh Gott, das ist nach Monster Train und Slay the Spire, ich pack nicht noch so ein Spiel, was so aussieht. So, ja. Selbst Monster Train habe ich ja hier abgefeiert, habe ich auch längere Zeit gespielt, aber nie wieder so intensiv wie damals Slay the Spire. So. Ja.
Aber 87% auf Metacritic. Also
hat ja auch
sehr, sehr gute Kritiken
bekommen. Schlecht.
Genau. Wird es auch noch einen Insert Moin Cast zu geben? Das werde ich jetzt ein bisschen intensiver noch spielen die nächste Zeit und dann könnt ihr da bei uns mal vorbeischauen auf Insert Moin. Minute of Island, sagt euch das was von dem deutschen Studio?
Fizbin, ne?
Mhm. Nee, ist auch schon ewig im Gespräch, oder? Also seit gefühlt 8 Gamescom habe ich Minute of Island gesehen in der Indie Arena. Ist jetzt auch endlich fertig geworden und ich dachte erst, es wäre so ein einfacher Puzzle-Plattformer. Da steckt aber storytechnisch ein bisschen mehr dahinter. Also mechanisch ist es so, dass man in einer wunderschönen, handgezeichneten Welt mit Mo, mit dieser kleinen Figur rumläuft und so Side-Scrolling, also von links nach rechts, hoch und runter, Treppen besteigen und so weiter, Dialoge führen mit Leuten. Hat so ein bisschen die Ästhetik von so einem Point-and-Click-Adventure, ist aber dann doch eher so ein, von der Mechanik her, so ein ganz simpler Puzzle-Plattformer im Sinne von, du musst immer auf jeder Insel 3 so Generatoren wieder einschalten. Da sitzt dann so ein riesiger Riese, der das mechanisch ankurbelt und dann musst du irgendwelche Schläuche verbinden. Also, ihr wisst, was ich meine, oder so. Da musst du da irgendwie einen Schalter A aktivieren, damit sich da Tor B öffnet. Dann kannst du da durch, dort wieder irgendwie hochklettern und dort wieder was aktivieren. Also, ich bin noch nicht ganz durch. Die Welt fasziniert mich, die Geschichte fasziniert mich, weil da auch so eine ganz klare Metaebene mitschwingt. So, ich vermute mal, dass es um Depressionen und solche Geschichten geht und das Ganze dann natürlich auch so eine Metapher ist, so eine Parabel. Aber die reine Spielmechanik, die finde ich echt zäh bisher. Ich hoffe, dass sich das jetzt noch so im Gesamtbild dann irgendwie zum Positiven wandelt, aber momentan bin ich immer da und denke, spiele ich Minute of Island weiter und dann denke ich, oh, da diese Schiebepuzzles zu machen und diese Mechanik, da so zäh rumzulaufen und irgendwelche Kistchen zu verschieben, damit ich da einen Schalter betätige, das macht mich ehrlich gesagt nicht so an. Aber es ist so schön. Also wenn ihr mal Bilder oder Grafiken gesehen habt, das ist wirklich hübsch gezeichnet und deswegen will ich es eigentlich auch noch durchspielen und werde ich auch machen. Punkt.
Ja, also ich glaube, du vermutest wahrscheinlich schon, dass das bei mir jetzt nicht so, das ist mir alles so ein bisschen zu cute irgendwie.
Zu artsy-fartsy?
Nee, aber ja, also ich kann mir schwer vorstellen, wie ich abends auf der Couch sitze und mach das an. So, ist ja irgendwie, da passiert mir zu wenig.
Ja.
Ja. Gut. Tut mir sehr leid.
Nö, es ist völlig in Ordnung.
Ja.
Dann sind wir eigentlich auch fast schon durch. Wildermyth, der Vollständigkeit halber noch zum Abstimmen in der Liste und Roguebook. Roguebook ist auch ein Deckbuilding-Game, ist aber von dem Richard Garfield, der Magic erfunden hat. Also von daher, deswegen im Gespräch bin ich aber auch noch nicht dazu gekommen, die beiden Sachen zu spielen. Aber Rainer Siegel hat gesagt, Wildermyth sei ganz, ganz toll. Er hat sich quasi geärgert, dass wir jetzt das Early Access-Format diesen Monat erst angefangen haben, weil sonst wäre Wildermyth noch sein Spiel des Monats gewesen, nämlich in diesem Format. Aber es war dann gerade fertig. Also von daher vielleicht ein externer Geheimtipp von Rainer. Dann sind wir durch, oder?
Ja. Ja, jetzt lass mal kurz schauen. Was denken wir, was gewinnt? Also ich bin
Ratchet & Clank.
Ja? Okay. Ja. Okay.
Eindeutig, oder?
Ich bin, ja, man weiß nie. Es könnte auch sein, dass Chivalry 2, also ich traue unserer Community, traue ich wirklich alles zu. Alles. Aber okay, zwei Stimmen. Eine sagt Ratchet & Clank, eine Chivalry 2.
Das stimmt aber echt, das ist ein guter Kandidat für das Forum. Das glaube ich auch.
Ja, ich weiß nicht. Also ich glaube, We Are Football hat schon Chancen. Und ich glaube auch, dass der Titelverteidiger Chancen hat.
Ja,
das also, darf man nicht vergessen. Das stimmt natürlich.
It Takes Two ist, ja, also ist, muss man erstmal, da muss man erstmal dran vorbei.
Mhm. Ja, aber Ratchet & Clank hat gute Chancen. Ich glaube, den anderen würde ich es nicht zutrauen, an It Takes Two vorbeizuziehen tatsächlich. Aber bei Ratchet & Clank bin ich mir sicher. Aber du hast natürlich völlig recht. Chivalry als Multiplayer-Spiel mit Ritter und Mittelalter. Wir werden sehen. Wo stimmt man denn ab, Herr Alt?
Man stellt ab unter forum.lastgamestanding.de. Da ist wie immer ein Thread ab jetzt, wo man abstimmen kann. Und wenn man in diesem Thread, je nachdem, wann man die Folge hört, runterscrollt, kann man ganz viele lustige Menschen dabei beobachten, wie sie lustige Kommentare posten.
Und über Minigolf reden.
Und uns sagen, dass wir komplett Unrecht haben. Also es lohnt sich immer, forum.lastgamestanding.de. Und ansonsten, was sich auch immer lohnt, ist den Manu bei Patreon zu unterstützen. Das lohnt sich. Und uns kann man auch unterstützen. Lohnt sich vielleicht auch. Da kriegt man nichts dafür, aber außer ein gutes Gefühl.
Das ist doch was. Das ist doch was.
Das ist was, ja. Genau.
Uns zu unterstützen ist wie ein Hole-in-One auf der letzten Minigolfbahn, um sich damit den Meistertitel zu holen.
Genau.
Ja. So ein gutes
ungefähr,
Gefühl.
Ungefähr. Ungefähr. Ja. Ja, dann war's das schon für diesen Monat. Nächsten Monat sehen wir uns wieder. Es wird ein noch heißerer Juli wahrscheinlich als der Juni jetzt schon war. Aber ich freue mich.
Und sind einige vielversprechende Titel auf jeden Fall nächsten Monat wieder dabei. Bin gespannt, was da noch so kommt. U-Boot schieben wir auf nächsten Monat.
Ja,
da schauen wir dann mal rein.
Genau.
Und dann freue ich mich auf in 4 Wochen wieder mit euch zu reden über den Gürtel.
Jo, macht's gut. Bis dann.
Ciao. Ciao.